Wir wollen lesen heute Abend in Apostelgeschichte Kapitel 17. In den Veden, das sind die Sanskrit Heilige Schriften der Hindus, findet man eine alte Geschichte über vier Blinden. Die Pointe der Geschichte ist, wie ist Gott? Was ist die Beschaffenheit Gottes? Diese vier Blinden, die Geschichte ist von vier Blinden und ihrer Begegnung mit einem Elefanten. Sie wollen irgendwie herausfinden, was ein Elefant ist. Ein Blinder fasst ihn beim Rüssel an und sagt, ein Elefant, ja, das ist wie eine Riesenschlange. Der zweite trifft ihm am Schwanz und sagt, nein, ein Elefant ist etwa wie ein Strick. Der dritte gegen einen Bein und er sagte, nein, ein Elefant ist wie ein großer Palmenbaum. Und der vierte gegen seine Seite und er sagte, nein, ihr habt keine von euch recht, ein Elefant ist wie eine Mauer. Und so die Geschichte geht weiter. Gott, wir kommen zu Gott von vielen Seiten und niemand kann wirklich behaupten, dass er Gott erkennt oder er verstanden hat. Irgendwie, wir erkennen alle Gott auf unsere Art und die Summe dessen, was wir erkennen, das ist Gott. Wie kann man den unsichtbaren Gott erkennen? Das ist unsere Frage heute Abend. Und unsere Antwort heute Abend ist nicht aus den Veden. Die Antwort auf die Frage werden wir suchen heute Abend in der Heiligen Schrift, in der Bibel. Apostelgeschichte, Kapitel 17, Abvers 18. Aber auch einige der epikureischen und stoischen Philosophen griffen Paulus an und einige sagten, was will wohl dieser Schwätzer sagen? Andere aber, er scheint ein Verkündiger fremder Götter zu sein, weil er das Evangelium von Jesus und der Auferstehung verkündigte. Und sie ergriffen ihn, führten ihn zum Areopag und sagten, können wir erfahren, was diese neue Lehre ist, von der du redest? Denn du bringst etwas Fremdes vor unseren Ohren. Wir möchten nun wissen, was das sein mag. Alle Athener aber und die Fremden, die sich da aufhielten, fragten die ihre Zeit und nichts anderem zu, als etwas Neues zu sagen und zu hören. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach, Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in jeder Beziehung den Göttern sehr ergeben seid, denn als ich umherging und eure Heiligtümer betrachtete, fand ich einen Altar, an dem die Aufschrift war, einem unbekannten Gott. Was ihr nun, ohne es zu kennen, verehrt, das verkündige ich euch. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was drinnen ist, der ist Herr, der Herr des Himmels und der Erde. Und er wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind, noch wird er von Menschenhänden bedient, als wenn er noch etwas nötig hätte, da er selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Er hat aus einem jede Nation der Menschen gemacht, auf dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, indem er festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat, dass sie Gott suchen, ob sie ihn wohl tasten, fühlen und finden möchten, obgleich er nicht fern von einem jeden ist, von uns ist. Denn in ihm leben und weben und sind wir, wie auch einige eurer Dichter gesagt haben, denn wir sind auch sein Geschlecht. Da wir nun Gottes Geschlecht sind, sollen wir nicht meinen, dass das Göttliche dem Gold oder Silber oder Stein, einem Gebilde der Kunst oder der Erfindung des Menschen gleich sei. Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen, weil einen Tag gesetzt hat, an dem den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den dazu bestimmt hat. Und hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass ihn auferweckt hat aus den Toten. Wie man einen Künstler an sein Werk erkennen kann, so offenbart Gott sich in seiner Schöpfung. Eigentlich im Römerbrief ist es so zum Ausdruck gebracht worden, wir erkennen an dem Gemachten, das griechische Wort Poema, an dem Meisterwerk, das ist das Wort, von dem wir unser Wort Poet oder poetisch Dichtung bekommen. Durch diese Epos Gottes, dieses Meisterwerk, erkennen wir, sagt Paulus, etwas von seiner Göttlichkeit, seiner Allmacht, sein unsichtbares Wesen. Und hier die Athener, die Alten, beten Götter an. Eine Stadt voll Götter. Paulus lesen wir in Vers 16, wurde erregt im Geist, als die Stadt voll von Götzenbildern sah. Er sagte, Leute, ihr seid den Göttern sehr ergeben, wie ich sehe, durch diese Gegenstände eurer Verehrung. Und falls sie irgendeinen Gott durch Vernachlässigung beleidigt hätten, das wäre aber schlimm, bauen sie ein Altar zu dem ihnen unbekannten Gott. Dann ist die Geschichte erledigt. Das Altar gebaut, der Gott kann sich nicht aufregen. Naja, alles ist gedeckt. Pascal sagte, der große französische Mathematiker, dass in jedem Menschen es einen Hohlraum gibt, ein Vakuum, ein gottförmiges Vakuum, das nur Gott erfüllen kann. Aristoteles wurde einmal gefragt, was ist der Mensch? Seine Antwort nach Überlegung, ein zweibeiniges Tier. Denn ein junger Schüler ist auf den Hof gelaufen, hat den Hahn gefangen und ist reingekommen in die Schule. Er sagte, siehe da, der Mensch von Aristoteles. Naja, Aristoteles, der Kluge, musste wiederum nachdenken. Und dann sagte er etwas sehr weise. Der Mensch ist ein religiöses Tier. Und das ist er. Das griechische Wort Mensch, Anthropos, der Hinaufschauende, das Wesen des Tierreiches, das hinaufschaut und sucht irgendeinen Sinn im Leben und Gott erkennen will, das ist der Mensch. Ein religiöses Tier. Untersuche alle Kulturen, du findest keine Kultur, wo die Menschen nicht religiös sind. So primitiv, wie sie sein mögen, so hoch entwickelt. Der Mensch kann nicht leben ohne irgendeinen Gott. Der Mensch braucht etwas, was vertrauen kann, jemanden, dem vertrauen kann. Braucht einen Sinn im Leben. Und die Tragödie der Menschheit ist, dass etwas, das häufig geehrt wird, ist nicht der Gott, der wirkliche Gott dieses Weltalls. In den Antiken ist es eine lustige Darstellung, irgendwie lustig und ironisch, in dem Propheten Jesaja im Alten Testament, er redet zu den Alten und sagt, schaut mal, ihr fällt einen Baum mit festem Holz, ihr schneidet ihn ihr schnitzt euch einen Gott. Dann stellt ihr euren Gott da auf dem offenen Kamin oben, das Werk eurer Hände, und dann werft ihr euch nieder vor eurem Gott, den ihr gemacht habt. Dann nehmt ihr den Rest von dem Baum und dann kocht ihr euer Mittagessen. Überlegt das mal, wie dumm das ist, sagt er. Die eine Hälfte benutzt ihr, um euer Mittagessen zu kochen. Und die eine Hälfte Er fällt nieder vor eurem Gott und er betet ihn an. Die Tragödie, das menschliche Phänomen, das religiöse Tier betet die Werke seiner Hände an. Die Erfindungen seines Gehirns. Das, was er tun und erreichen kann. Aber wenn wir reden heute, wir sind keine alte, unwissenschaftliche Alten, die glauben, wenn sie mit ihrem Kamm ihr Haar kämen und wir sehen ein bisschen ein Funken in der Nacht, dass das ein Dämon ist, das glauben wir nicht, oder? Wir glauben nicht an diese altmodische Götter, oder? Aber wir haben die Werke unserer Hände. Und der moderne Mensch, genau wie der alte, ist ein Götzendinger. Er dient und lebt für die Werke seiner Hände. Die Wissenschaft, auch wissen sehr Wissenschaft. Wissenschaftler sind sehr clever. Sie sind sehr intelligente Menschen, die durch genaue Beobachtung und die Ausführung von Experimente gewisse Dinge erkennen und uns erklären können, etwas von der Beschaffenheit unserer Welt. Sie verstehen ein bisschen mehr und bekommen einen Preis dafür, $100,000 oder Kronen. Und sie haben unser Leben verbessert. Die Medizin, die Technik, wir können schnell eine Reise machen, die früher Monate gedauert hat in wenigen Stunden. Und viele Leute verlassen sich auf die Wissenschaft. Die Wissenschaft und Technik war die große Hoffnung vieler Menschen bis zu unserem Jahrzehnt. Aber die Wissenschaft und Technik hat nicht nur Fortschritte gemacht und mitgebracht. Technik macht uns zum Sklaven. Die Wissenschaft hat uns in das Atomzeitalter gebracht und mit diesem Zeitalter die Bombe. Und die Gefahr ist bald, dass wir ersticken unter unserem eigenen Müll wegen der Wissenschaft. Vertraust du der Wissenschaft? Ja, andere haben andere Werte, hohe Ideale, Liebe, Tapferkeit. Ja, die Alten hatten das auch. Sie haben diese Dinge zu vergöttert und zu Götzen gemacht, Aphrodite, die Göttin der Liebe. Und in ihren Namen war alles erlaubt. Eine Frau verlässt ihren Mann. Na ja, was konnte ich machen? Aphrodite hat mich bewegt. Und irgendwie bekam ich Beben in meinem Leber. Und die Kinder, na ja, er wird sie versorgen. Aber wir sind wissenschaftlich heute. Aber die Sekretärin, beeindruckt von ihrem Chef, oh, er weiß sich, wie er sich geben soll in der Firma. So ist er nicht daheim. Straßenengel und Hausteife ist er. Aber da, im Büro, ganz ein netter, gell? Sie begeistert von ihrem Chef. Ja. Er verlässt seine Frau und drei Kinder. Stell die Sekretärin heute im 20. Jahrhundert zur Rede und sehe, was sie sagt. Sie wird sagen, aber du verstehst mich nicht. Ich liebe ihn. Sie hätte den Namen Aphrodite auch erwähnen können. Denn das ist ihre Göttin, die Liebe. Hohe Ideale, wir fangen an mit voller Kraft und wir wollen irgendwie, wir haben unsere Ideale. Das Problem ist, dass wir sie nicht erreichen, selbst in unserem eigenen Leben. Und das, was wir hochhalten wollen, irgendwie, wenn wir ganz ehrlich sind mit uns selbst, so oft zeigt, wie bankrott wir sind, gemessen an unsere eigenen moralischen Grundsätze. Manche haben ihre Karriere, das wollen sie verwirklichen, sich selbst verwirklichen in ihrer Karriere oder durch andere Mittel. Selbstverwirklichung? Liebe Zuhörer, ist Selbstvergöttung. Wenn du wirklich dich selbst als Mittelpunkt deines Lebens hast und dein Ziel ist, dich selbst zu verwirklichen, dann bist du der Schlimmste der Götzendiener. Der moderne Mensch, Karriere, naja, mit 60 Jahren bekommt er unter Umständen eine goldene Uhr, eine Auszeichnung, eine Inserate in der Salzburger Nachrichten. Dann wird er bald vergessen. Stützen wir uns auf diesen Gott? Unsere modernen Götter sind nicht besser als die Götter der Antiken. Der einzige Unterschied war, dass sie ihre Götter mit Händen dargestellt haben. Wir beten sie genau an, so an wir Modernen heute. Es gibt noch ein lustiges Kapitel, aber nicht so lustig, in Jesaja. Der Mann, der den Baum gefällt hat und sein Frühstück gekocht hat und dann ein Götze aus dem anderen Teil gemacht hat, vergesst ihn nicht. Er vertraut auf diesen Gott, den er gemacht hat. Und dann kommt der Feind in den Dorf. Und der Feind greift den Dorf an. Und jetzt muss er fliehen. Was tut sein Gott für ihn? Ja, er muss ihn zusammenpacken, seinen schweren Gott. Das ist das größte Wertgegenstand im ganzen Haus. Und stattdessen, dass sein Gott ihn errettet hat, muss er seinen Gott tragen. Und seine Fortschritte werden verlangsamt durch das, worauf er sich verlassen hat. Oh ja. Ist es nicht wahr? Früher oder später kommen wir drauf, dass das, was wir angebetet haben, wenn es nicht Gott ist, das fördert uns nicht. Das richtet uns zugrunde. Die erste Frage, die ich stellen heute Abend aufgrund dieses Textes, ist, wo wohnt dein Gott? Wo lagerst du ihn? Wo hält er sich auf? Wir lesen hier in Vers 24. Was ihr nun, ohne es zu kennen, verehrt, das verkündige ich euch. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er ist der Herr des Himmels und der Erde und wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Ein Mann hat das Evangelium gehört und vernommen im Gesprächen mit Freundinnen. Er hat die Bibel gelesen und war immer mehr überführt von der Botschaft, und eines Tages an seiner Arbeitsstelle ist ihm wirklich klar geworden, dass Jesus für ihn persönlich gestorben ist, und er hat sein Leben Jesus ausgeliefert und den Herrn als Herrn seines Lebens anerkannt. Er kam nach Hause so begeistert, er hat gesagt zu seiner Frau, Susi, stell dir vor, ich habe mich bekehrt. Ich habe Jesus in mein Herz aufgenommen und ich habe ewiges Leben. Und sie sagt, das gibt's nicht, Sepp. Du kannst dich nicht bekehren in einer Fabrik. Das musst du tun in der Kirche. Einer hat gesagt, naja, Gott ist wie mein Fahrer. Ich sehe ihn wochentags nicht und sonntags verstehe ich ihn nicht. Das Problem ist, dass wir neigen dazu, wie die alten Heiden zu denken. Wo wohnt dein Gott? Wohnt der Schöpfer der Himmel und der Erde in einem Haus mit Händen gemacht? Überleg das mal. 15 Meter mal 30 Meter mal 10 Meter. Und da wohnt Gott, der die Himmel und Erde geschaffen hat. Mein Problem ist, wenn ich so denke, dass meine Neigung ist, meine Tendenz zwangsläufig ist, mein Leben in zwei Abteilungen zu unterteilen. Es gibt den heiligen Teil. Ich gehe in den Tempel oder in die Kirche und dort besuche ich Gott. Und während ich drin bin, rede ich mit Gott und Gott redet mit mir und ich fühle mich irgendwie besonders heilig. Da bin ich. Aber dann verlasse ich das Gebäude und verlasse zugleich in meiner Vorstellung Gottes Gegenwart. Der Rest der Woche lebe ich für mich. Oh, besondere Tage. Es gibt besondere Tage, wo ich mich besonders benehme. Wie letzten Mittwoch. Aber wie hast du benommen am Faschingsdienstag? Wo kommt dieses Denken her? Das, was am Dienstag in Ordnung ist, ist am Mittwoch nicht in Ordnung. Kannst essen und salben, was du willst am Dienstag. Und dann kommt Mittwoch. Woher kommen diese Vorstellungen? Ist unser Leben tatsächlich in zwei Abteilungen unterteilt? Weil unsere Vorstellung ist, dass es besondere heilige Stätten gibt und andere Stätten gibt, wo wir uns mehr erlauben können? Woher kommen diese Vorstellungen von Gott? Nicht von der Bibel. Und der Betrug an der Sache ist, dass wenn ich manchmal an einem besonderen Ort bin und manchmal zu einem bestimmten Anlass nach bestimmten Grundsätzen mich verhalte, dass ich ein gutes, heiliges, frommes Gefühl dabei habe. Und ich meine, naja, ich würde es nicht in so vielen Worten sagen, aber naja, ich bin aber, naja, hier. Und ich bin eben so. Aber in Wirklichkeit, wenn man mein ganzes Leben anschaut, ist das ein heidnischer Betrug. Der Herr des Himmels? Er wohnt nicht in einem Tempel mit Händen gemacht, sagt der heilige Apostel Paulus, das steht in der Bibel übrigens. Er ist gegenwärtig überall. Oh, wie redet seine Schöpfung zu uns. Oh, wie tadelt sie uns wegen unseren falschen, verniedlichenden Vorstellungen von Gott, der Schöpfer der Himmel und der Erde. Unsere Galaxie, wie viele Galaxien gibt es? Die Physiker sagen, etwa 100 Milliarden Galaxien, schätzen manche. Eine Galaxie hat vielleicht 100 Milliarden Sterne oder Planeten, schätzen Sie. Manche sind größer, manche sind kleiner. Unser ist einfach ein kosmischer Spaziergang. Das ist wirklich wie eine Milchstraße, wie ein bisschen Milch ausgeschüttet in dem Universum. Es ist nicht mehr. Jetzt haben Sie entdeckt die große Mauer, sagen Sie. Unsere Galaxie, die Milchstraße, ist etwa 100.000 Lichtjahren lang und ich glaube, ich vergesse wie breit, aber nicht sehr breit, nur 100.000 lang, der größten Dimension. Die große Mauer, die gerade entdeckt wurde von den Harvard-Wissenschaftlern, ist 500 Millionen Lichtjahren lang und 20 Millionen Lichtjahren tief und 200 Millionen Lichtjahren hoch. Und wenn wir dies nicht nur Makrokosmos, sondern Mikrokosmos anschauen, denken wir an ein Elektron. Früher hat man gemeint, das ist das kleinste Teilchen, aber jetzt weiß man von Neutrinos, oder wie heißen sie auf Deutsch? So etwa. Ein Elektron. Wie groß ist das Ding? All ich weiß, es ist null, es ist Punkt null, 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 x Millimeter. Aber wie groß ist das wirklich? Wenn du ein Elektron vergrößern würdest, so groß wie ein Apfel. Und einen Menschen proportionell vergrößern würdest, wäre der Mensch so groß, dass er das Solarsystem in seiner Palm, seiner Hand halten könnte und er brauchte eine Lupe, um die Sonne zu sehen. So groß ist ein Elektron. Und ein Tropfen Wasser, du siehst jeden Tag Tropfen Wasser, so viele Molekülen, H2O, so viele. Wären die Molekülen Sandkerne, könnten wir eine Autobahn bauen von Paris nach Moskau mit den Sandkörnern. So viele in einem Tropfen Wasser. Und du meinst, dass der Gott, der das erfunden hat, dass er wohnt in 10 Meter mal 10 Meter mal 30 Meter Mahlzeit. Nein, Gott, das ganze Universum ist zugleich in seinem Gegenwart. Er ist dort neben deinen Ellbogen. Er ist dir so nah. Und er möchte dich kennenlernen. Er möchte deine Freundschaft. Ist das nicht faszinierend? Gott, der vorläufig im Alten Testament eine Niederlassung im Tempel Gottes hatte. Jesus sagt, diese Zeit ist vorbei. Gott ist Geist. Und überall dort, wo man anbetet in Geist und in der Wahrheit aufgrund seines Wortes, da ist Gott. Die Stunde ist gekommen und jetzt ist da, sagt Jesus, wo die wahrhaftige Anbeter anbeten in Wahrheit und Geist. Und es gibt keinen heiligen Ort. Du kannst Gott heute Abend auch in diesem Ort begegnen. Wo will Gott wohnen? Nicht in einer Kapelle. Er will sich häuslich einrichten in deiner Persönlichkeit. Er will dich bewohnen. Er will, dass du sein Tempel wirst. Er möchte Freundschaft mit dir pflegen. Aber ich habe eine andere Frage. Vers 24. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind, noch wird er von Menschenhänden bedient, als wenn er etwas nötig hätte. Wie teuer ist dein Gott? Wie viel musst du brennen? Überleg mal, der Gott, der so groß ist, wird er von Menschenhänden bedient, als ob er etwas nötig hätte? Was hat Gott nötig von mir? Kann ich Gott etwas geben, was er nicht hat? Wisst ihr, warum ich die Frage stelle? Weil sogar hier unter den Griechen war die Meinung, die durch die ganze Geschichte hindurch wie ein roter Faden läuft. Man meint, man muss Gottes Liebe und Gunst verdienen. Man muss etwas dafür bezahlen. Man muss etwas tun. Und auch Menschen, kluge Menschen haben gewusst, diese Empfindung für sie, ihre Privatzwecken auszunutzen. Wenn du etwas für Gott tun musst und du etwas spenden willst, ich wüsste einen guten Zweck, sagen sie, bevor sie ihren Kontonummer hergeben. Der Mensch meint, Gott irgendwie in seine Schuld ziehen zu können, dadurch, dass er sich irgendwie benimmt oder irgendwas gibt oder tut. Aber Gott hat das Werk deiner Hände nicht nötig. Und so werden wir nicht gerettet. Alle Religionen außer biblischem Christentum haben diesen Grundsatz in gemeinsam. Du musst was tun. Du musst was leisten. Du musst es verdienen oder bezahlen mit deinen guten Werken. Aber was sagt die Schöpfung, sagt Paulus? Überlegt, Griechen, ihr wisst nicht von der Bibel, ihr wisst nichts von Jesus, aber überlegt, was ihr selber wissen könnt von eurem Leben. Hat Gott das nötig? Er sagte, er wird nicht von Menschenhänden bedient, als wenn er noch etwas nötig hätte, denn er selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Paulus predigt das Evangelium hier für Heiden. Gott ist nicht ein Gott, der dich ausnutzen will. Er schaut nicht auf dein Sparkassenkonto. Er schaut nicht in deinen Hosensack, dein Geldbeutel. Wie viel hat er jetzt mit? Gott ist der Gott, der alles Leben und Odem und alles gibt. Selbst das Atem in deiner Lunge jetzt ist eine Gabe von Gott. Er ist nicht darauf aus, uns auszunutzen. Nein, nein. Seine Sonne scheint auf die Gerechten und auf die Ungerechten. Er schickt Regen auf die Felder von undankbaren Leuten. Gott ist der Gott, der alles gibt. Und so viel könnte man von der Schöpfung sagen. Vers 26. Und er hat aus einem jede Nation der Menschen gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, indem er festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat, dass sie Gott suchen, ob sie ihn wohl tastend fühlen und finden möchten, obgleich er nicht fern ist von jedem von uns. Paulus redete zu Stoikern. Diese Philosophen meinten, dass irgendwie, wenn es einen Gott gibt, und das leugneten sie nicht, sie waren die uralte Agnostiker, na, das wissen wir nicht, das kann man nicht wissen. Aber irgendwie, wenn Gott die Welt geschaffen hat, hat er so geschaffen nach Grundsätzen, und dann hat er die Welt verlassen und sich selbst überlassen. Und alles ist durch Schicksal und durch das ganze Mechanismus bestimmt, glaubte der Stoiker. Ja, sagt Paulus, Bestimmung gibt es. Gott hat möglichst günstige Umstände in diese Welt gebracht, auf das du Gott suchst. Er ist so nah. Er will dich haben. Suche ihn. Dann hat er ein Wort für die Epikureer, die glaubten an keine Auferstehung, an kein Leben nach dem Tod. Lucius, der große Epikureer, sagte, nach dem Tod lösen sich unsere Atomen auf und die Atomen selbst sehen Verwesung. Es gibt keine Auferstehung. Und Paulus sagt, nein, das stimmt nicht. Ein Mensch ist schon auferstanden und er wird diese Welt richten. So wir sehen, Gottes Offenbarung in der Schöpfung. Hast du je überlegt, wie viel man von der Schöpfung lernen kann über Gott? Aber jetzt wollen wir noch weiter zurückgehen. Johannes Kapitel 1. Das ist Seite 114 im Neuen Testament. Gottes Offenbarung in der Schöpfung haben wir betrachtet. Jetzt versetzen wir uns noch weiter zurück in der Urzeit. Ich weiß nicht, was du für eine Erklärung für dein Dasein hast, für das Weltall hast. In der Schule lernt man von einem Urknall. Gut. Gehen wir davon aus heute Abend, dass die Urknallstheorie stimmt. Und gehen wir weit, weit zurück. Versetzen wir uns so weit zurück, gemäß manchen Physikern, 15 Milliarden Jahre zurück. Weiter zurück zur Geburt des Weltalls. Die Zeit jetzt ist Planck-Zeit 10 minus 43 hochgeschrieben. Das heißt, die Entstehung der Erde in der ersten Bruchteil der ersten Sekunde, ein Bruchteil so klein, dass sie zum Ausdruck gebracht wird, mit einem Nuller, einem Punkt, 43 Nuller, 1, es ist Planck Zeit 10 mal minus 43. 100 Millionen Galaxien, 100 Millionen Milchstraßen sind jetzt zusammengepresst, in ein unvorstellbarer kleinen Maß, etwa so groß wie ein Molekül von Wasser. Mit einer ungeheuren, unvorstellbaren Hitze. Die Energie des ganzen Universums ist jetzt auf einen Punkt so groß wie ein Molekül. Vier grundlegende Kräfte der Natur oder Physik: Schwerkraft, Elektromagnetismus, die starke Atomkraft, die schwache Atomkraft sind jetzt vereinigt in einer Macht. Es ist nur eine Kraft. Vergiss jetzt mit mir und mit dem Physiker alles, was du weißt über Leben, wie es ist, und alles, was du weißt über Grundsätze, denn jetzt sind wir zurück zum Urgrundsatz. Hier am Beginn bricht selbst das Vorstellungsvermögen der Physiker zusammen. Ein vernünftiger Mensch, sein Vorstellungsvermögen hat lange zusammengebrochen. Aber der Physiker, er hat so viel Vorstellungsvermögen. Aber immer noch. Planzeit 10 minus 43 hochgeschrieben. Hier bricht alles zusammen. Und die Physiker wissen nicht weiter. Aber liebe Zuhörer, einige Fragen bleiben offen. Sie schreien nach einer Antwort. Was war vor Planzeit 10 minus 43 hochgeschrieben? Woher Materie oder Energie? Selbst wenn sie auf dem Raum eines Moleküls zusammengepresst ist, woher Energie und Materie? Ist sie ewig? Solche Auswirkung wissen wir selbst eine Ursache voraus. Ist es so, dass jetzt wir so weit zurück sind, dass eine Auswirkung keine Ursache hat? Auf Hochdeutsch, Urknall. Okay, gut. Wer hat geknallt? Das ist die Frage. Selbst bei dieser Theorie. Vor 2500 Jahren redete Plato von den vielen unlösbaren Problemen unseres Weltalls. Unlösbaren Rätseln unseres Weltalls. Heute reden wir von Problemen. Damals suchten sie nach dem Sinn des Lebens. Jetzt wollen wir nur überleben. Ja, nach den unlösbaren Rätseln des Weltalls. Dann sagte er nachdenklich, wir müssen auf ein Logos, auf ein Wort von Gott hoffen. Und hier, liebe Zuhörer, in diesem unvorstellbaren Moment, nur ein Atomphysiker kann es sich vorstellen, und er kann eh nicht weiter zurück, gehen wir noch weiter zurück, als Planck 10 minus 43 hochgeschrieben. In diesem unvorstellbaren Moment, im Anfang, war das Logos schon da. Im Anfang war das Wort, lesen. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht erfasst. Das gewaltige Weltall lag in den Gedanken Gottes wie die ungeborenen Wälder in der Schale einer Buchecke. Planck minus 43. Im Anfang war das Wort. Schon da. Logos, das Wort, zugleich die Botschaft, die mittels des Wortes ausgesprochen wird. Der Schöpfer aller Dinge. Alles wurde durch das Wort und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Der Schöpfer aller Dinge, der Erbe aller Dinge. Der ewige Sohn Gottes sprach und rief das Weltall ins Dasein. Wie der neutestamentliche Schreiber schreibt, das Sichtbare bestand aus dem Unsichtbaren. In ihm war das Leben, der Urquell des Lebens war er und ist er. Der Schöpfer alles Lebens. Und Leben, das Leben, das in ihm war, das Leben war das Licht der Menschen. Wenn du heute konfrontiert wirst mit Leben, was denkst du? Ich habe einen Freund in Texas, er war ziemlich ein harter Brocher. Er hat das Evangelium gehört und die Bibel ein bisschen angehorcht. Na ja, sagte er, aber ich bin ein vernünftiger Mensch. Dann kam sein erster Bub zur Welt. Und dort im Kreissaal, in Zittern, brach er zusammen und sagte, es muss einen Gott geben. Konfrontiert mit Leben. Wir sind jeden Tag mit Leben konfrontiert. Woher ist Leben? Leben ist Licht. Auf den Sinn des Lebens. Leben wirft Licht auf den Sinn meines Lebens. Wenn ich nur weit genug denken würde, wenn ich nur das fassen würde, was ich um mich herum in der Schöpfung vernehme, wahrnehme. Das Licht der Schöpfung scheint in der Finsternis, aber die Menschen sind verfinstert. Sie haben andere Alternativerklärungen und sie erfassen nicht Gottes fantastische Selbstoffenbarung. Das Licht scheint in die Finsternis, Vers 5. Und die Finsternis hat es nicht erfasst. Das ist die erste Offenbarung Gottes. Und jetzt Gottes letzte Offenbarung, sein letztes Wort. Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Helligkeit angeschaut. Eine Helligkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Vers 18. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat Gott kundgemacht. Das Wort wurde Fleisch. Ich erzähle öfter seine Geschichte, ich wiederhole sie, denn ich kenne keine bessere, von einem Bauern, der nannte sich Agnostiker, seine Frau war gläubig. Sie ging zur Gemeinde an einem Sonntag, zu einem Weihnachtsfest. Und der Mann blieb daheim am Christtag. Er hatte ein paar böse Bemerkungen für seine Frau gehabt, ein bisschen Abschiedsgruß für sie, als sie gegangen ist zur Gemeinde. Und dann blieb er da im Bauernhaus. Und dann kam ein Sturm, ein Eissturm. Wir nennen das auch amerikanisch Blitzart. Ihr meint hier in Österreich, das sind Skier, aber das ist ein Eissturm. Ihr lernt jetzt, was ein Orkan ist, werdet ihr eines Tages lernen müssen, was ein Blitzart ist. Jedenfalls, wenn ein Blitzart kommt im Mittelwesten, sinkt die Temperatur, es kann sein, innerhalb von einer Minute kann die Temperatur um 30, 40 Grad sinken. Das habe ich erlebt, als ein Sturm gekommen ist, ich war unterwegs zur Arbeit und ich habe es fast nicht geschafft, vom Parkplatz etwa 20 Meter vom Krankenhaus entfernt in die Tür des Krankenhauses. Ich war in meiner Laborjacke und bereit, in die Arbeit zu gehen und auf einmal war ich von dem Ding erfasst und ich konnte nichts sehen, ich bin fast herumgeirrt, ich habe es fast nicht erreicht. Ein Blitzart kam. Und er sah Vögel auf dem Hof, sie flatterten herum und konnten nicht mehr fliegen. Er hat gedacht, er möchte seine Vögel erretten. So er hat seinen Mantel angezogen, ist auf den Hof gelaufen und versuchte sie in den offenen Stall, er hat die Tür geöffnet, in den offenen Stall hineinzutreiben. Er meinte, wenn ich sie nur hineintreiben kann, da ist Wärme, da ist Futter, sie werden es überleben. Aber desto je mehr er sich bemüht hat, desto mehr sind die Vögel davon geflattert mit ihrer letzten Energie. Und bald bei Erschöpfung sagte er zu sich, verstehen Sie die blöden Vögel mich nicht? Ich möchte ihnen nichts antun. Ich möchte sie nur retten. Aber sie verstehen mich nicht. Oh, wenn ich nur Vogel werden könnte. Und in dem Moment ist ihm die Bedeutung Weihnachtens klar geworden. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war Gott. Die Finsternis hat seine Botschaft nicht erfasst. Und so das Wort ward Fleisch. Die Menschwerdung des Herrn Jesus. Gott, der Schöpfer selbst, beachte das. Die ersten zwei, drei Verse. Der Sohn Gottes ist der Schöpfer des Universums.
poetische Weise sagt Hiob, er hing den Norden, er hat den Norden bestimmt, die Erdeachse. Er hing die Erde auf dem Nichts und er garnierte den Himmel mit Sternen durch sein Hauch. Er verzierte den Himmel mit Sternen. Er, der das All, den das Weltall nicht fassen kann, wurde Mensch und wohnte unter uns. Er wohnte unter uns. Und der griechische Begriff heißt ganz einfach, er zeltete unter uns. Das nennen wir auf Deutsch die Stiftshütte, Gottes Zelt in der Wüste. Und im Alten Testament hat Gott tatsächlich eine Niederlassung seiner Gegenwart gehabt in diesem Zelt. Und Leute haben Gott da genannt, in diesem Zelt. Wir nennen dieses Zelt auf Englisch the Tabernacle. In meiner Übersetzung der englischen Bibel, er tabernakelte unter uns. Wisst ihr, ihr wisst von einem kleinen Ort, heißt Tabernakel, wo er wohnen soll. Aber Gott wohnte unter uns. In dem wirklichen Menschen, in dem Körper Jesu Christi. Eben wie die Herrlichkeit Gottes von Dachsfällen und verschiedenen schönen Stoffen hier überzogen und verborgen bleibt vor Menschen. Gottes Herrlichkeit in einem Menschen, in einem wirklichen Menschen. 37 Grad Körpertemperatur, Blutdruck 120 über 80 Millimeter Quicksilver oder Mercury, sagt man auf Englisch, Hg. Jedenfalls, ein wirklicher Mensch, der wirkliche Gott. Jesus Christus war und ist so sehr göttlich, als ob er nicht menschlich wäre. Und so sehr menschlich, wirklicher Mensch, als ob er nicht göttlich wäre. Er ist Gott und Mensch zugleich. Wie Paulus schreibt, groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Gott wurde geoffenbart im Fleisch. Wie kann ich den unsichtbaren Gott erkennen, ist unser Thema. Dieser unfassbare Gott, das Wort Gottes. Das Weltall kann ihn nicht fassen. Wie kannst du ihn erkennen? Er wurde Mensch. Vers 18, niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, hat ihn kundgemacht. Selbst der heilige Mose durfte nur den Nachglanz von den hinteren Teilen, das ist ein lustiger Ausdruck, im zweiten Buch Mose, oder vierten Buch Mose, nein, zweiten Buch Mose, den Nachglanz von den hinteren Teilen Gottes sehen. Denn Gott sagte, wenn dich meine Herrlichkeit offenbaren würde, es würde dich verzehren an der Stelle. Ein sündhaftiger Mensch kann Gott nicht sehen. Es würde ihn seine Existenz kosten. Er wäre verzehrt von seiner Heiligkeit. Selbst bei den Menschenkindern ist es nicht leicht, eine hohe Persönlichkeit kennenzulernen. Wenn du Mikhail Gorbatschow kennenlernen willst, würdest du gerne ihn kennenlernen? Ich zumindest. Das würde mich faszinieren, einen Nachmittag mit Mikhail Gorbatschow. Ich hätte ihn schon auch etwas zu sagen. Aber ich würde gerne so eine Person kennenlernen. Wie stelle ich das jetzt an? Ich schaue im Telefonbuch in Moskau Gorbatschow. Bist du seine Nummer? Oh, wir rufen an und sie werden uns verbinden. Ja, das ist der Fritz. Na, du kennst mich, aber ich möchte mit Gorbi reden. Kommst du an Gorbi so? Ich schreibe ihm eine Karte. Gorbi, Kreml. Wie kommst du an den Mann überhaupt ran? Bei Persönlichkeit. Sie müssen sich erkennen lassen. Sie müssen sich offenbaren. Du lernst Gorbatschow einfach nicht kennen. Es sei denn, dass du eingeladen bist. Und selbst bei dir oder bei mir, ich bin keine hohe Persönlichkeit, du vielleicht. Aber selbst bei mir, Wie geht's dir, Fred? Danke. Und du möchtest mich kennenlernen. Und wenn ich nicht mich kennenlernen lassen will, du lernst mich auch nicht kennen. Selbst ich, eine kleine Persönlichkeit, muss mich dir offenbaren. Gott ist nicht Physik oder Chemie oder irgendein Molekül oder irgendeine Substanz. Gott ist eine Persönlichkeit. Und niemand hat ihn jemals gesehen und er passt in keinem Reagenzglas. Er muss sich offenbaren. Und sein Schoßkind, der Sohn Gottes, der im Schoße des Vaters ist, hat diesen allmächtigen, allwissenden, allgegenwärtigen Gott kundgetan. Kolosserbrief sagt es so. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, die Fülle der Gottheit leibhaftig. All das, was Gott ist, nicht ein Stück von Gott, aber Gott in seiner ganzen Fülle leibhaftig als Mensch. Johannes Kapitel 14, lesen wir zusammen. Seite 135, Johannes Kapitel 14, Vers 6. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt hättet, so würdet ihr auch meinen Vater erkannt haben. Und von jetzt an erkennet ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie sagst du, zeig uns den Vater? Was für ein Schock wird das gewesen sein? Dort am Tisch, in ganz normaler Bekleidung, er hat gerade die Füße der Jünger gewaschen. Das Zimmer war voll von stolzen Jüngern und stinkenden Füßen und Jesus hat sich ausgezogen. Und Jesus hat sich umgürtet mit einem leinenden Tuch. Und ihr wisst, was ein leinendes Tuch ist? Das ist das Symbol bis den heutigen Tagen von einem Diener. Und umgürtet, wie ein Sklave, Freunde, in einem leinenden Tuch. Dieser Mann bückte sich nieder um die Füße von diesen Menschen samt Judas Iskariot zu waschen. Und dann nahm er Platz bei dem Tisch. Und er sagt, Leute, den ihr jetzt anschaut, das ist der lebendige, wahrhaftige Gott. Ich bin ihn. Wenn du mich, Jesus Christus, gesehen hast, hast du den Vater gesehen. Und dort um den Tisch essen sie einmal, ihr letztes Mal, mit ihrem geliebten Herrn. Und Johannes lehnt sein Kopf an die Brust des Herrn. Ihn befreundet mit ihr. Ihn befreundet mit Gott, Leute. Überlegt es mal. Ihn befreundet mit Gott. Mit dem Schöpfer des Universums. Und eben deswegen ist er gekommen. Er will, dass du ihn erkennst, wie er ist. Seine Freundschaft bietet er dir an in Jesus Christus. Judas hat er seine Freundschaft angeboten, Und hier bei dem letzten Mal nimmt Jesus ein Stück Brot, wickelt ein Stück Lammfleisch ein in das Brot, taucht es in die Säfte des Gerichtes und im morgenländischen, wie als morgenländische Gäste der Freundschaft, bietet er Judas seine Freundschaft an, in dem Bissen. Judas hat Brot gegessen und profitiert von seinem Umgang mit Jesus Christus. Und jetzt ein letztes Mal sagt Jesus, hier Judas, willst du meine Freundschaft? Und Judas nahm die Gäste seiner Freundschaft und sagte Jesus, er hat nur einen Fußtritt für mich. Der mein Freund, mein vertrauter Freund, der Brot um meinen Tisch aß, sagte er, hat seine Ferse gegen mich erhoben. Aber warum ist er gekommen? Um uns zu zeigen, wie Gott ist. Gott in seinem Freundschaftsangebot, seine Gäste an uns Menschen. Kein Wunder, dass Johannes später geschrieben hat in 1. Johannesbrief. Was von Anfang an war, was wir Apostel gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut haben und unsere Hände betastet haben von Wort des Lebens. Und das Wort ist geoffenbart worden, das Leben. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns geoffenbart worden ist. Was wir gesehen, Leute, und gehört haben, verkündigen wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn, Jesus Christus. Dieses schreibe ich euch, damit eure Freude vollkommen sei. Hörst du nicht in dieser Stelle die Verwunderung an der Stimme von diesem 80-jährigen Mann? 50 Jahre später, 50 Jahre nach den Erlebnissen mit Jesus, er muss es immer wieder wiederholen, er sagt, Leute, wir haben mit Augen gesehen. Ich saß am Tisch, ich lehnte meinen Kopf an seine Brust, ich habe es erlebt, ich weiß, wie Jesus riecht. Und das verkündige ich euch. Gott möchte deine Gemeinschaft haben, er möchte, dass du ihn kennenlernst, er möchte, dass du in Gemeinschaft mit uns bist. Und unsere Gemeinschaft ist mit Gott. Und tief neigt der Himmel sich zu warmen. Immanuel wollte sich uns nahen, sagt der Liederdichter. Gott wurde Mensch. O welch Erbarmen. O welch Erbarmen. Ihr könnt ihn erkennen und Gemeinschaft pflegen mit dem lebendigen Gott. Und wie ist Gott? Der unermessliche, allmächtige, allwissende Gott, wie ist er? Wer mich gesehen hat, sagt Jesus, hat den Vater gesehen. Jesus von Nazareth klingt gut heute, oder? Weißt du, wie das geklungen hat im Ohren von einem Juden in Judäa? Das ist etwa wie Jesus von Ostfriesen oder Burgenland, je nachdem, wo du deine Witze her hast. Denn sie haben die Witze damals über die Galiläer erzählt. Die sagten, der große Pharisäer, kann etwas Gutes, oder nein, das war eigentlich Nathanael, der Apostel des Herrn, kann etwas Gutes aus Galiläa kommen, aus Nazareth kommen? Er hat das Empfinden über Nazareth gehabt, dass die Westdeutschen jetzt haben über Trabis, über ein Trabant. Der Erbe aller Dinge kam aus ein Mensch armer Herkunft in unserer Welt. Ein Handwerker in einer Krippe gelegt. Überleg das mal. Gott selbst Fleisch geworden in einer Krippe. Und selbst die Ärmsten unserer Welt und selbst die Verachtetsten können den Weg dahin finden. Nicht ein Königspalast. Wie ist Gott? Wer Jesus gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie ist Gott?
Ich möchte mich nicht mit Gott vergleichen, aber ich muss das heute Abend. Ich werde nicht so gut aussteigen. Wie ist Gott? Er ist barmherzig. Unser Herr Jesus, konfrontiert mit Schwachheit und Gebrechen. Liebe ist übrig, oder Barmherzigkeit ist übrigens Liebe für ein schwaches Objekt. Das ist Barmherzigkeit. Konfrontiert mit einem Aussätzigen. Er sah den Aussätzigen, sagt die Schrift, und der Aussätzige sagt, wenn du willst, kannst du mich heilen. Und die Bibel sagt, Jesus war innerlich bewegt. Etwas ging vor sich in seiner Eingeweide. Er war getroffen. Es gab ihn ein Stück tief in seinem Herzen. Und der Text sagt, innerlich bewegt, rührte er ihn an. Und das griechische Wort ist so. Hier ist das, was der Text sagt. Es ist das intensivste Wort in der griechischen Sprache für körperlichen Kontakt zwischen Menschen. Mit einem leprakranken Menschen, Leute. Mit seinen stinkenden Fetzen und verdorbenen, verrotteten Fingern, keine Ohrwaschel und so weiter. Furchtbar. Meistens keine Nase. Unrein und hässlich. Aber er hatte ein Problem. Überall, wo er hingegangen ist, musste er schreien, unrein! Unrein! Und wenn das dein Urteil ist über dein eigenes Leben jahrelang, hast du mehr als körperliche Probleme. Jesus fasste ihn an und rührte ihn an. Ein blinder Bettler auf der Straße, Jesus unterwegs nach Jerusalem mit seinen Jüngern, das letzte Mal. Sie meinen, jetzt kommt er an die Macht, jetzt hat er Termine mit Kaiphas und Hannes, jetzt wird es losgehen in Jerusalem. Die Leute in der Meinung, kommt der König und jetzt wird es losgehen in Jerusalem. Und er geht durch Jericho. Ein blinder Bettler in seinen Fetzen hat mehr Durchblick selbst als die Heilige Zwölf. Er rief, Sohn Davids, erbarme dich meiner. O Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und die Leute haben gesagt, hör auf, du blinder Bettler. Sei still in deinen Fetzen. Weißt du nicht, er ist unterwegs nach Jerusalem. Und Bartimäus schrie noch lauter, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und der Text sagt, als er ihn hörte, stand er. König Israels, noch mehr der König des Universums, an seine Spur gestoppt von dem Schrei eines blinden Bettlers. Er kam zu ihm. Er sagt, was willst du, Junge? Er sagt, ich will sehen. Er sagt, hier ist deine Sicht. Und er wird wirklich enttäuscht gewesen sein, oder? Jetzt kann er sehen. Jetzt aufs Erste wird er den König Israel sehen. Wo ist deine Krone? Und dein Königsgewand und dein Mercedes? Wo? Das muss enttäuschend gewesen sein. Und schweißgebadete, müde, staubige Jude unterwegs nach Jerusalem zu sterben für uns. Wie ist Gott, liebe Zuhörer? Gott ist barmherzig. Als der barmherzige Samariter den Mann in den Graben sah, reagierte er nicht wie der Priester und der Levit. Er war innerlich bewegt und zur Tat getrieben. Er stieg hinab von seinem Lasttier. Er ging zu dem Mann. Er hat seine Wunden verbunden, vermutlich mit Kleidungsstücken von seinem Leib. Er hat ihn auf sein Esel getan und musste zu Fuß gehen zur Herberge. Er hat ihn gepflegt durch die Nacht. Zwei Tageslöhne dem Besitzer gegeben und gesagt, wenn es mehr kostet, bezahle ich das dir gerne. Ein barmherziger Samariter. Wie ist Gott? Und wahrhaftig, zur Rede gestellt, Wer bist du eigentlich? Sagt Jesus zu den Juden, ich bin durchaus das, was ich sage.
Ah, das ist eine interessante Sache. Bist du das, was du sagst? Ich weiß, der Mensch, ja, die Lippen sind den Füßen immer voraus, nicht wahr? Man redet immer ein bisschen besser, als man tatsächlich ist, tatsächlich lebt. Jesus Christus konnte sagen, ich bin durchaus in allen Einzelheiten das, was ich sage. Meine Worte entsprechen meine Taten. Ich bin die Wahrheit. Aber die Wahrheit muss in die Tat umgesetzt werden. Und Wahrheit in die Tat umgesetzt ist Gerechtigkeit. Wie ist Gott? Oh, fragt die Pharisäer. Die Pharisäer kommen zu Jesus mit einer Frau, die sie in Ehebruch erwischt haben. Auf frische Tat ertappt, sagen sie. Und Moses sagt, Herr Jesus, eine solche Frau gehört gesteinigt. Was sagst du? Bist du gerecht? Willst du Gerechtigkeit hier ausführen? Bist du für Rechtschaffenheit und Ordnung? Wie ist Gott? Mose hat gesagt, dass sowohl der ehebrecherische Mann als auch die Frau gesteinigt gehören. Nicht nur die Frau. Aber Leute, ihr wisst, und hört sehr genau zu, meine Leute, ihr wisst, wie die Mannerleute sind. Ein Mann macht einen Fehler beim Fahren und er fährt durch die rote Ampel, weißt du, als ob er nichts sieht und du kannst auf die Hupe steigen und er sieht nichts, gell? Aber eine Frau macht einen Fehler beim Fahren, pack, das ist Eklor, Weiberleute. Zu die Mannerleute kommen? Wir haben sie erwischt, Herr. Oh. Aber wie ist Gott? Er bückt sich nieder zweimal und schreit mit seinem Finger auf den Boden. Weißt du, was er schreit? Ich weiß nicht, sag nicht in dem Text. Aber ich weiß etwas. Im Alten Testament bückte sich Gott nieder zweimal etwas mit seinem Finger zu schreiben. Und es waren die 10 Gebote. Weiß nicht, was er schrieb. Aber dieser gerechte Mensch stellte jeden Mann da bloß. Er stellte die Frage, wer von euch nicht gesündigt hat, der werfe den ersten Stein. Und die älteren Männer zuerst, sie sind eh vernünftiger, bis zu den Jüngsten. Sie sind gegangen. Sie haben die Stelle geräumt, bloßgestellt von einem wirklich gerechten Mann. Wie ist Gott? Menschen drehen Gerechtigkeit und das Urteil zum eigenen Vorteil. Aber wie ist Gott? Verurteile dich niemand. Ich verurteile dich auch nicht. Das ist Gnade. Aber das ist auch, er sagte, gehe und sündige nicht mehr. Das ist Gerechtigkeit. Wie ist Gott? Gott ist gnädig. Liebe für ein unwürdiges Objekt ist Gnade. Liebe für ein schwaches Objekt ist Barmherzigkeit. Jesus konfrontiert mit einer Frau. Er ging durch Samaria, er musste gehen durch Samaria. Er hatte einen Auftrag, er suchte Anbeter für seinen Vater, sagt Johannes 4. Auf der Suche nach Anbeter. Du möchtest eine Anbetungsbewegung beginnen hier. Wo werden wir beginnen? Wir suchen Anbeter für den Vater. Oh, ein paar Uni-Professors, das wäre nicht schlecht. Ein paar Rechtsanwälder, und es gibt Wälder von Rechtsanwälder. Ärzte, es gibt Kammervoll. Wir sollen vielleicht ein paar Ärzte nehmen. Wo fängst du an mit deiner Anbetungsbewegung? Einige gescheit Leute, oder? Angesehene Leute. Jesus findet eine Frau. 5 Ehen hatte sie hinter sich gebracht. Das ist normal heute in Hollywood. Aber damals in Palästina war das nicht normal. 5 Ehen. Und jetzt lebt sie in sogenannte wilder Ehe. Jesus hat gesagt, das ist nicht Ehe. Das ist Hurerei. Und hier redet er mit einer Frau. ausgeschlossen von ihrer Gesellschaft. Die Gesellschaft hat nichts mehr für sie übrig. Die Männer haben sie ausgenutzt und jetzt steht sie da leer. Aber Jesus ist auf die Suche nach dieser Frau. Und sie gewinnt Vertrauen auf ihn. Sie vertraut ihm. Obwohl sie sehr misstrauisch ist gegenüber Männern, liest Johannes 4, wie Jesus ihr Vertrauen gewinnt. Und dann die Jünger kommen zurück. Sie haben ihr Leberkäsesimmel und alles sonst mitgebracht. Es ist jetzt Zeit zum Essen, Jesus. Und Jesus sagte, Essen? Kannst du essen jetzt? Du weißt nichts von der Speise, die ich habe? Leute, ich habe sie gefunden. Ich habe sie gefunden. Ich suchte sie. Ich kam hierher für sie. Ich wollte sie. Und ich habe sie gefunden. Und mir ist der Hunger vergangen, weil ich sie gefunden habe. Und du fragst mich, wie ist Gott? So ist Gott. Er sucht dich. Und er sucht dich. Und er will dich haben. Egal. Wie unwürdig du gelebt hast, liebt er dich. Ja, Jesus war verspottet von der religiösen Behörde. Sie nannten ihn, es war ein Spottruf. Er ist ein Freund der Sünde. Ein Freund der Sünde, das ist furchtbar, oder? Ja, er war wirklich ein Freund der Sünde. Er hatte Zeit für jeden. Wurscht, wie verachtet er war. Aber sehe nicht nur die eine Seite. Die Bibel sagt, Jesus war heilig, sündlos, unbefleckt, abgesondert von Sünden. Wie ist Gott? Gott ist heilig. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum manche Anwesenden hier heute Abend Probleme haben mit Gott und mit Jesus. Naja, ich gehe heute Abend aber eigentlich. Warum hast du Probleme mit Gott? Weil du weißt, tief in deinem Herzen ist nicht stimmt, wie du lebst. Und wenn du hörst von einem Gott, der heilig ist, und er hast Sünde, und er will Sünde richten, von diesem Gott willst du nicht wissen. Heiligung. Man hat manchmal hier falsche Vorstellungen. Man denkt an einen, der da sitzt, Geist ist abwesend irgendwie. Er schaut 45 Grad hinauf, hat einen goldenen Essteller hinter seinem Kopf, Augen ein bisschen zurückgerollt in seinen Kopf, gell? Und das ist heilig. Forget it. Das ist nicht heilig. Das ist verworrene, religiöse, verzerrte Kunst. Heilig heißt absolute Reinheit. Moralische Vollkommenheit. Vorsätzliche Trennung in meinem Lebensstil von all dem, was moralisch unrichtig ist. Reinheit. Wie ist Gott? Beobachte Jesus Christus im Umgang mit religiösen Häufer. Zornig. Hast du gewusst, Gott kann zornig werden? Ja, er kann zornig werden, wenn religiöse Menschen fordern, Gehorsam von anderen Menschen und machen den ihren Himmel-Eingang davon abhängig, ob sie ihre Grundsätze entsprechen und selber die Führer entsprechen die Grundsätze nicht. Sind Betrüger und Heuchler. Was ist Heiligkeit? Schau Jesus mit seiner Peitsche, selbstgebastelte Peitsche im Tempel und wie er radikal umgeht mit Menschen, die Geschäfte machen aus Religion. Mit Menschen, die Heiligkeit Gottes verzehren. Ich weiß nicht, wie du das empfindest. Aber im Vergleich hier schneide ich nicht übermäßig gut ab. Aber wir wollen hier enden heute Abend. Wie ist Gott? Der Herr Jesus verkörperte Gottes Liebe. Es gibt ein ganz interessantes Buch, es heißt Von Pearl Harbor zu Golgatha. von Kommandant Mitsuo Fuchida. Er war der Offizier, der im ersten Flugzeug war. Er führte den Angriff und war der Kommandeur des Luftangriffes an die amerikanische Flotte in Pearl Harbor. Er war sehr begeistert nach diesem großen Sieg, und dann im Anfang, in den frühen Stadien des Weltkrieges, war Sieg nach Sieg für die Japaner. Er meinte, sie würden die ganze Welt erobern, aber dann kam Coral Sea, the Battle of Midway, die Versenkung des Flugzeugträgers, und schließlich wurde dieser Mensch ein sehr verbitterter Krieger. Und schließlich, als die Japaner den Krieg verloren haben, war ein sehr verbitterter Mann. Und er wollte die Siegesmacht Amerika einen auswischen. Er wollte Amerika vor dem Gericht nehmen wegen der Misshandlung der japanischen Kriegsgefangenen. Er hat Hunderten von Interviews gemacht mit ehemaligen Kriegsgefangenen, und immer wieder ist er auf eine Einzelheit gestoßen. Immer wieder haben japanische Kriegsgefangene erzählt von einer jungen Amerikanerin an den Philippinen, die sie täglich besucht haben. Sie hat Gebäck gebracht und etwas zum und alle möglichen gute Sachen gebracht. Und sie hat immer wieder geredet von der Liebe Gottes in Jesus. Sie hat erzählt von ihren Eltern, Missionaren auf den Philippinen, die von den Japanern festgenommen wurden und hingerichtet wurden. Und sie sagte aber, bevor ihre Eltern getötet wurden von den Henker, dass sie eine letzte Bitte hatten, dass sie eine kurze Zeit, eine halbe Stunde des Gebetes, dem Gebet widmen könnten. Und sie sagte, dass das Gebet ihrer Eltern hat ihr Leben verändert und dass sie Liebe empfindet für Japaner, und deswegen war sie da. Und überall, wo Mitsuo Fuchida mit den Leuten geredet hat, ist er immer wieder auf diese Geschichte gekommen. Die Amerikanerin erzählte nicht, was sie gebetet haben, nur dass das Gebet ihr Leben verändert hat. Und so Fuchida kaufte ein neues Testament. Er las Matthäus, es bedeutete ihm nichts. Er las Markus, es bedeutete ihm nichts. Er las Lukas und war fast fertig im 23. Kapitel, als er zusammenbrach vor Gott. Und in Tränen bekannte er Gott seinen Sünden. Jetzt wusste er, was die Missionare gebetet haben, bevor sie hingerichtet wurden. Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Überwältigt von der Liebe Jesu in diesem Ehepaar, das er nur durch Erzählung gekannt hat, überwältigt von der Liebe Gottes in Jesus. Liebe Zuhörer, wo ist ein Ort auf dieser Erde oder im ganzen Weltall, wo man deutlicher sieht, wer Gott ist, als auf dem Kreuz, wo Jesus deine und meine Schuld trug? Jesus, der Gerechte, schreibt Petrus, starb geheftet am Kreuz für die Ungerechten, auf das er sie zu Gott führe. Er ist verkörperte Liebe. Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Und ich, was entdecke ich immer wieder bei mir? Egoismus, Eigennütz. Jesus, barmherzig. Bist du so barmherzig? Jesus, Treue und unsere Untreue. Dort am Kreuz, wo Gott Jesus beladen hat mit der Schuld unserer Sünde, dort sieht man, wie Gott ist. Wisst ihr, Gott hasst meine Sünde. Er muss Sünde hassen. Hebräerbrief sagt über Jesus, Gerechtigkeit hast du gelebt und Gesetzlosigkeit hast du gehasst. Ich bin drauf gekommen in mein Leben, es ist unmöglich zu leben, ohne zu hassen. Wirkliche Liebe setzt Hass voraus. Irgendwie. Ich weiß, das klingt irgendwie paradox. Aber überleg mal, wenn meine Tochter, sie ist 15, ich meine es sehr schön, aber ich bin natürlich nicht, ich bin nicht unparteiisch in der Sache. Vorzugsschülerin im Gymnasium, sehr lieb und hilfreich. Irgendwie eine Freude für unsere ganze Familie. Nehmen wir an, ein Schüler oder irgendjemand, den sie kennt, verspricht sie Liebe, ihr Liebe, und nützt sie aus. Und schließlich aus ihr Liebe für diese Person, sie lässt sich verwickeln in Drogen und schließlich verkauft ihren Körper, prostituiert sich selbst, um ihre Drogenabhängigkeit zu unterstützen. Und alles kommt diesem jungen Mann zugute. Und eines Tages bekomme ich den Anruf von der Polizei, dass meine Tochter, sagt der Polizist, ja, ihre Tochter, es ist meine undankbare Aufgabe, Ihnen zu sagen, haben wir gefunden am Bahnhof in Linz. Und sie ist tot. Sie hat sich den goldenen Schuss gegeben. Und jetzt möchte ich Sie fragen oder dich fragen, kann ich meine Tochter lieben, ohne das Milieu zu hassen, das sie zerstört hat? Kann ich Jennifer lieben und zugleich tolerant sein gegenüber Drogen? Kann ich Jennifer lieben und nicht verabscheuen Prostitution? Und das, an dieses Phänomen, dass ein Mensch redet über Liebe und braucht und missbraucht einen Menschen? All das, was in mir Liebe bedeutet für meine Tochter, verabscheut das, was sie zerstört. Und so ist es mit Gott. Er ist sehr intolerant. Er hasst meine Sünde. Und er hasst deine Sünde. Meine Sünden und deine sind so arg, dass Gott sich abwenden muss von uns in diesem Zustand. Aber Gottes Liebe ist so groß, dass er unsere Schuld auf Jesus beladen hat. Jesus ist gestorben, stellvertretend für meine Schuld. So sehr liebt mich Gott. Und überleg das mal. Alles das, was heilig und gerecht und wahr und treu war in Jesus, verabscheute das, was er erleben musste. Gott ist so radikal in seiner Liebe, dass er seinen kostbarsten, seinen geliebten Sohn hingegeben hat für dich und für mich. Wie können wir den unsichtbaren Gott erkennen? Gott in allen seinen Eigenschaften ist vollkommen kundgetan in Jesus Christus. Und ich habe eine Bitte an dich. Wir haben euch eine Bibel geschenkt. Viele, ich hoffe, alle nehmen eine Bibel mit. Das ist wirklich ein Geschenk und eine Freude, sowas weiterzugeben. Keine Hintergedanken sind da, indem wir diese Bibel geschenkt haben. Wir wollen es einfach, dass jeder eine Bibel hat und beginnt drinnen zu lesen.